So, wie ist das aufgedreht, Elke? Ja, gut, okay. Ich nehme an, ihr werdet alle das SMS bekommen haben, dass wir in nächster Zeit die Leitsätze oder die Kernwerte der Vineyard-Bewegung in Predigten haben werden. Ich weiß nicht, bin ich der Erste, der anfängt? Okay, also dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Es gibt 5 Kernwerte. Es gibt so einen Folder, ist das, wo die alle drauf sind mit bisschen was an Kernwerte plus Leitsätze. Und der heute dran ist, das ist die Nummer 4, das ist heilende Gemeinschaft. Und ich möchte den Teil, der auf diesem Folder über zum Thema heilende Gemeinschaft draufsteht, möchte ich vorlesen. Ja, also das sind die Leitgedanken, die Kernwerte, die die Vineyard-Bewegung hat. Und Nummer 4 ist heilende Gemeinschaft. Wir schätzen tragfähige und ehrliche Beziehungen, die Brücken bauen. Wir wollen mit dem Einzelnen so umgehen, wie Gott mit uns umgeht. In Liebe, Annahme, Vergebung. Solche Beziehungen schaffen Realität und Vitalität. Leitsätze: Menschen vor Methoden. Wir begegnen den Menschen mit Würde und Respekt. Programme und Methoden dienen dazu, Menschen zu helfen, ihr von Gott gegebenes Potenzial freizusetzen. Gnade statt Gesetz. Wir wissen um das menschliche Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit, das oft zu Gesetzlichkeit führt. Deshalb ermutigen wir einander zu einer Haltung der Gnade und Barmherzigkeit. Nummer 3. Liebe, Annahme und Vergebung. Wir suchen eine Kultur der Liebe, Annahme und Vergebung, die Menschen aufrichtet und Furcht, Scham und Schuld tilgt. Nummer 4. Selbstverantwortung und Rechtschaffenheit. Wir leben erwachsene Beziehungen als Orte der Reifung. Sie helfen uns, selbstverantwortlich und verbindlich zu leben. Nummer 5. Beziehungen bauen Brücken. Wir wissen um die Kraft von versöhnenden Beziehungen und suchen Trennendes unter Menschen verschiedener religiöser, ethnischer oder sozialer Herkunft zu überwinden. Ich beschäftige mich schon eine Zeit lang eben mit genau diesem Teil. Und wenn ich jetzt diesen Zettel umdrehen würde und ihr würdet mich fragen, was habe ich gerade vorgelesen, mit was beschäftigst du dich da die ganze Zeit? Ich könnte euch nichts sagen. Ja? Ich finde die Sätze gut. Ich bejahe die, aber sie sind so formuliert, dass ich nichts damit anfangen kann. Ja? Und ich glaube, dass wir alle Texte, alles, was unsere Vorgänger sozusagen uns weitergegeben haben, für uns selber adaptieren und annehmen müssen. Ja? Und das finde ich auch in dem Fall. Ich finde das gut, was da steht. Nur so ist es für mich nicht eingängig. Und ich habe mir überlegt, was ist heilende Gemeinschaft? Ja? Warum Gemeinschaft? Wäre es nicht viel besser, wenn nur Gott und ich zusammen wären? Ja? Jeder einzeln, Gott sagt mir das Ganze direkt. Ich brauche nicht den Umweg über irgendwelche anderen Menschen. Da gibt es so viele Fehlerquellen. Wäre doch viel besser, wenn Gott das ohne Umwege machen würde. Oder in Gemeinschaft, da steckt doch auch gemein drinnen. Und in Gemeinschaft kann man sehr viel Gemeines erleben. Welcher Mensch ist nicht in Gemeinschaft verletzt worden oder ausgegrenzt worden oder sonstige schlechte Erfahrungen gemacht in Gemeinschaften? Warum also Gemeinschaft? Und da gibt es ein paar Punkte, warum wir Gemeinschaft brauchen. Wir Menschen, wir sind Gemeinschaftswesen. Das ist einmal so, als das sind wir geschaffen. Das ist in uns hineingelegt. Und wir brauchen diese Gemeinschaft, um uns zu vollen Menschen zu entwickeln. Ja, wenn ich irgendwo ausgesetzt wäre im Wald, dann wird aus mir nicht der Mensch werden, zu dem ich geschaffen bin. Da fehlt etwas. Mir fehlt der Bezug zu anderen Menschen, die mir Menschsein nahebringen. Es gab solche Fälle im Laufe der Geschichte, sogenannte Wolfskinder, ja, die auch schon vom Aussehen her nicht als Menschen erkennbar waren, weil eben denen Körperhaare gewachsen sind an Stellen, wo wir die nicht mehr haben zum Beispiel. Also eine recht interessante Geschichte. Was auch ist, wir Menschen beginnen zu leiden, wenn wir länger aus Gemeinschaft herausgenommen worden sind. Entweder unfreiwillig, wie das zum Beispiel in Gefängnissen passiert, wenn man Menschen in Einzelhaft steckt, dann beginnen diese Menschen zu leiden. Das ist eine Strafe. Oder, wie man das kennt auch aus der Geschichte, dass Eremiten und Mönche sich selber zurückziehen aus der Gemeinschaft, um sozusagen durch dieses Leiden Gott näher zu kommen. Es gibt auch heute noch Naturvölker, wo junge Männer sozusagen eine Zeit lang in Einsamkeit, also im Fehlen von Gemeinschaft überleben müssen, um richtige Männer werden zu können. Ja, wo man dann erkennen kann, wie wichtig Gemeinschaft ist. Dass ich Dinge nur tun kann, bestimmte Dinge in Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft geht das nicht. Nummer zwei. Gott selbst hat am Anfang, ganz am Anfang, als der Mensch, als Adam geschaffen worden ist, hat Gott ihm Gemeinschaft geschaffen. Ja? Und zwar in 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Also aus dieser Gemeinschaft von diesen beiden Menschen ist dann eine größere Gemeinschaft, eine Familie entstanden. Und aus dieser Familie ist dann auf Umwegen dann die Menschheit entstanden, eine sehr große, mehr oder weniger Gemeinschaft. Nächster Punkt. Gott beginnt mit Abraham. Und Gott hat aus Abraham und seiner Familie ein Volk, eine Volksgemeinschaft gemacht. Auch da wieder, 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Oder 1. Mose 15, 5. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du die zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Also aus dieser Familie, aus diesem Abraham, aus diesem einen Menschen, werden durch seine Familie ein Volk, eine große Gemeinschaft, eine unzählbar große Gemeinschaft. Oder, es geht weiter mit dem Volk Israel, Gott rettet sein Volk aus Ägypten, die ganze Volksgemeinschaft und nicht nur Mose allein. Obwohl er das später einmal sogar bereut hat und gesagt hat, ich putze alle weg und nur aus dir mache ich ein neues Volk. Aber wie gesagt, 2. Mose 3, Verse 9 bis 10. Ich habe den Hilfsschrei der Leute aus Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb gehe ich jetzt. Ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Also auch da wieder eine Gemeinschaft. Nicht nur Mose allein, die ganze Gemeinschaft. Ja, Gott selbst schafft sich ein Volk. Er nennt Israel als sein Volk. Eine Gemeinschaft, die er leitet, führt, um die er sich kümmert und die er erzieht. Und als Schlusspunkt, Jesus, der Sohn Gottes selbst, schafft eine Gemeinschaft. Aus der dann eine noch viel größere Gemeinschaft, die Kirche wird, die Braut Christi oder das Volk der Erlösten. Ja, er beginnt mit seinen Jüngern, mit den 12 Aposteln und das wird dann sozusagen zu dem wir ein Teil davon sind. Diese Kirche, diese christliche Gemeinschaft. Also wir brauchen Gemeinschaft, wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Auch Gott handelt durch Gemeinschaft. Aber was ist heilende Gemeinschaft? Kann ich das Bild haben oder ist das schon da? Ja, sehr gut. Es gibt in der Natur meiner Meinung nach ein sehr gutes Bild, ein Gleichnis, das heilende Gemeinschaft wirklich perfekt beschreibt. Ich sage, ihr seht da hinten drei Pinguine. Wer von euch könnte sagen, was ist das für eine Pinguinart? Ja. Das sind Kaiserpinguine, das sind die größten Pinguine der Welt. Die werden bis zu 1,5 Meter groß, werden zwischen 30 und 40 Kilo schwer und werden bis zu 20 Jahre alt. Ist eine ganz spezielle Art, die leben in der Antarktis, also auf der anderen Seite, unten. Und die haben was ganz, ganz Besonderes, was Spezielles. Ich lese euch aus einer Dokumentation über diese Pinguine ein Stückchen vor, wo man herauslesen kann, was ist da ganz Besonderes an denen. Und zwar geht es um das Brutverhalten. Im Alter von 3 bis 6 Jahren pflanzen sich Kaiserpinguine erstmals fort. Es gehört zu den ausgefallensten Kuriositäten der Natur, dass die Kaiserpinguine nicht nur im kältesten Gebiet der Erde, nämlich in der Antarktis, brüten, sondern dies auch noch im Winter statt im Sommer tun. Anfang April wandern die Kaiserpinguine landeinwärts, nachdem sie sich noch unter dem Packeis tauchend satt gefressen haben. Nun beginnt die Paarungszeit. Und im Mai, Juni, mitten im antarktischen Winter, beginnen sie mit der Brut. Das Kaiserpinguinweibchen legt nur ein weißes Ei, das ca. 450 Gramm wiegt. Nach der Ablage übergibt das Weibchen ihr Ei dem Männchen. Und das Weibchen verlässt nun die Brutkolonie und kehrt ins Meer zurück, um sich für die Ablösung bei der Brutpflege genügend Speck anzulegen und die erste Mahlzeit für die Jungen zu sammeln. Die großen Distanzen werden meistens auf dem Bauch rutschend zurückgelegt. Der Weg zum Meer kann zu diesem Zeitpunkt mehrere hundert Kilometer betragen. Während sich das Weibchen mit der Futtersuche beschäftigt, brüten die Männchen das Ei in der Bauchfalte, um es vor der Kälte zu schützen. Die Kolonie der brütenden Männchen kann von einigen Dutzend bis zu einigen tausenden Tieren zählen. Die Kaiserpinguinmännchen verlieren in dem 2-monatigen Brut beispielsweise Hungerphase bis zur Hälfte ihres Körpergewichts. Um sich warm zu halten, drängen sich die Tiere in der Brutkolonie eng aneinander und wechseln regelmäßig ihre Position, sodass jedes Tier mal am Rand und mal im wärmeren Inneren der Kolonie steht. Es herrscht Polarnacht, die höchstens von etwas Licht aufgehellt wird. Die Temperatur beträgt minus 60 bis 70 Grad Celsius. Und teilweise fegen fürchterliche Schneestürme über das Eis. Und zwar um die 100 km/h hat das. Ja, das erreichen wir daher selten und diese Minustemperaturen auch nicht. Also das ist die Hölle dort. Nach mehr als 2 Monaten, also genau nach 64 Tagen, schlüpft das Junge und wird vom Vater fürs Erste mit einem ausgewirkten Kropfsekret ernährt. Nun kehrt die Mutter zurück, die den langen Landweg zum dritten Mal zurückgelegt hat. Die wohlgenährte Mutter, sie hat ca. 3 Kilo vorverdauten Fisch im Magen, kann das Junge 2 bis 3 Wochen lang füttern. Der Vater wandert inzwischen seinerzeit mit den übrigen Männchen zum Meer, um zur Jagd unter dem Packeis zu tauchen. Also eine Wahnsinnsgeschichte, was diese Pinguine jährlich durchführen. Die marschieren ins Innerste des Landes, hunderte Kilometer lang, und am kältesten Ort, am grauslichsten, am schlimmsten Ort der Welt ziehen die ihre Jungen auf. Die machen das, weil ihre Feinde ihnen dorthin nicht folgen. Die würden das nicht überleben. Ja? Deswegen nehmen die das auf sich. Die haben eine dicke Fettschicht, die haben ein Haarkleid, das extrem dicht ist. Also die sind gerüstet für die ganze Geschichte. Trotzdem ist es für die wichtig, in Gruppen zu bleiben, in einer Gemeinschaft. Auch wenn dort ein Pinguin alleine würde dort nicht überleben, auch wenn er noch so gut gerüstet ist. Deswegen diese Gemeinschaft. Und nachdem das Ei gelegt wird, nimmt das Männchen zwischen die Beine, die hat da so eine Hautfalte, zwickt das ein und dann kann er nur kleine Schrittchen machen. Und jetzt sind die in Tausenden zusammen und jetzt beginnt eine ständige Bewegung. Die von außen wandern nach innen und von innen wieder nach außen. Und das über 2 Monate lang sind die ständig unterwegs. Und zwar ist das ganz wichtig, damit das Ei und das Männchen am Leben bleibt. Wenn die dort nur stehen würden, die in der Mitte und die am Rand, dann würden die einer nach dem anderen erfrieren und sterben. Ohne diese Bewegung nach innen und nach außen gibt es kein Leben. Das Männchen bringt extreme Opfer für das neue Leben. Ja, es nimmt die Hälfte seines Körpergewichts, verschwindet. Es hungert, es isst nichts, mehr als 2 Monate lang. Und was auch interessant ist, Es vertraut seinem Weibchen sein und das Leben des Kindes an. Wenn die auf die Idee kommt, naja, das ist so anstrengend, eigentlich will ich nicht, dann sind die zwei tot. Und das Männchen kann aber dem Weibchen vertrauen, weil es sozusagen ebenfalls diese Strapazen auf sich nimmt und zurückkommt.
Warum stirbt das Männchen?
Warum stirbt das Männchen? Weil es verhungert. Dort, die sind am Land. Ja, und hunderte Kilometer, und auch wenn der sich auf den Weg machen würde, der würde am Weg dorthin verhungern. Geht nicht. Ja? Also der nimmt Strapazen auf sich und im Kauf, um das Junge aufzuziehen, damit es groß und erwachsen werden kann. Ja, definitiv. Wie gesagt, der kann sich dann am Weg machen, weil er würde sterben. Also sie füttert ihn ebenfalls, damit er sich dann auf den Weg machen kann. Genau. Genau. Und das ist meiner Meinung nach ein wunderschönes Bild für christliche Gemeinschaft, für heilende Gemeinschaft. Auch bei uns sollte es so sein, dass wir Menschen von außen nach innen mitnehmen. Ja, in das Zentrum einer christlichen Gemeinschaft. Was ist im Zentrum einer christlichen Gemeinschaft? Was sollte im Zentrum einer christlichen Gemeinschaft stehen? Ja, wir haben es die ganze Zeit gesungen. Also in einer echten christlichen Gemeinschaft ist im Zentrum Jesus. Und wir sind wie diese Kaiserpinguine, die da in einer Gemeinschaft stehen. Und da gibt es Leute, die sind außen. Die sind der Welt ausgesetzt. Die nehmen Menschen von außen mit und bringen sie ins Zentrum. In diesem Zentrum können sie Jesus begegnen. In diesem Zentrum können auch wir wieder uns aufladen. Können auch wir wieder stark werden, sozusagen. Und um dann von innen wieder nach außen zu wandern und wieder Menschen hereinholen ins Zentrum. Eine christliche Gemeinschaft, die stehen bleibt, Menschen, die möglicherweise im Zentrum sind, aber nichts tun, Menschen, die am Rand stehen, aber nicht nach innen kommen, eine solche christliche Gemeinschaft stirbt, wie die Pinguine. Wir können noch so heilig hier herinnen sein, wenn wir nicht rausgehen und Menschen reinholen, dann werden wir sterben. Und wenn einer ständig draußen ist und nicht da hereinkommt, dann wird er draußen sterben. Dann saugt die Welt ihn auf. Ja? Christliche Gemeinschaft kann nur funktionieren, wenn wirklich Christus das Zentrum ist und wenn wir in Bewegung sind. Und Heilung in einer christlichen Gemeinschaft kommt immer von Gott. Gott ist der, der die Gabe der Heilung schenkt. Gott ist der, der unsere seelischen Verletzungen und Wunden heilt. Er gebraucht oft Menschen als Werkzeuge, das ist richtig. Aber im Grunde ist Gott der Handelnde. In heilender Gemeinschaft steckt aber noch etwas. Es steckt nicht nur heilen, sondern es steckt auch das Wort Heil. Auf Hebräisch heißt das Shalom, was so viel wie Friede, Heil, Rettung bedeutet. Shalom ist der ungestörte, geordnete, heile Zustand. Das ist Harmonie, Wohlergehen, Glück, Sicherheit und Friede. Nachzulesen, Psalm 122, 6 bis 9, wer das möchte. Und Jesus ist der Heiland, der uns Menschen all das möglich macht. Jesus schenkt uns das Heil. Er ist der, der durch seinen Tod am Kreuz uns das Heil erkämpft, erlitten hat. Wir haben durch ihn Frieden mit Gott. Durch sein Leiden und Sterben, durch seine Heilstat ist uns der Weg zur Gotteskindschaft geöffnet. Und dadurch alle Wohltaten, alles Heil des Vaters im Himmel. Jesus, der Heiland, der uns das Heil öffnet, der uns heilt. Es ist noch was Drittes in heilender Gemeinschaft drinnen, nämlich heilig oder Heiligung. Was ist das schon wieder? Heiligung, heilig. Ja? Genau, heilig oder Heiligung heißt heilig werden. Das heißt, abgesondert für Gott ist eine Bedeutung, aber das andere ist Gott ähnlich werden. Ja? Das bedeutet, sich dem Wesen Gottes, sich dem Wesen Jesu, dem Wesen des Heilands anzunähern. 3. Mose 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jahwe, euer Gott. Ja, Heiligung heißt Gott ähnlich werden, dem Sohn Gottes ähnlich werden. Und das gehört auch dazu, zu heilender Gemeinschaft. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess im Leben eines Christen, der gleichzeitig Arbeit und Geschenk Gottes ist. Durch die Gemeinschaft mit Gott wird uns unsere Unheiligkeit bewusst. Durch sein Reden in unser Leben zeigt er uns den Weg unserer Heiligung und durch seinen Geist gibt er uns die Kraft dazu. Auch das findet in heilender Gemeinschaft statt, in einer christlichen Gemeinschaft. Ich lasse mir von Gott in mein Leben hineinreden, lasse mir Erkenntnis schenken, ja, und ich tue was dagegen, wenn es eine negative Erkenntnis in meinem Leben ist. All diese drei Dinge passieren in heilender Gemeinschaft. Heilung, Heil, Heiligung. Gott ruft uns durch Menschen aus der Welt in seine Familie, in eine heilende Gemeinschaft. Dort darf ich heil werden, durch das Reden und Tun Gottes, durch seine Kinder, durch Christen. Dort darf ich wachsen in der Heiligung durch das Beispiel anderer Christen, durch Andachten, durch Predigen, durch heilende Taten und Worte, die andere Christen als Werkzeuge Gottes an mir tun und mir zusprechen. Ich darf selber Teil dieser heilenden Gemeinschaft sein und aus der Gemeinschaft mit Gott heraus für andere zum Heil werden. Das ist das, was heilende Gemeinschaft ausmacht. Wenn ich sozusagen mich von Gott heiligen lasse, dann werde ich zum Heil für andere. Dann nehme ich Menschen herein, dann will ich, dass Menschen da zu mir kommen. Dann werde ich schauen, dass Trennendes wegkommt, damit die Menschen näher zu Jesus kommen können. Ja? Wenn ich von Gott geheilt bin, dann kann ich mit anderen Menschen anders umgehen. Ja? Dann bin nicht ich im Mittelpunkt, dann kann ich jemand anderen in den Mittelpunkt stellen. Dann kann ich Entbehrungen auf mich nehmen, wenn ich von Gott geheilt bin, weil Gott für mich sorgt. Ja, dann brauche nicht ich im Mittelpunkt stehen. Dann kann ich jemand anderen wichtiger nehmen. Und so weiter. Und so entsteht eine heilende Gemeinschaft. Ja, lasst euch von Gott sozusagen in eine heilende Gemeinschaft hineinbringen und Teil dieser heilenden Gemeinschaft werden. Amen.